Hallo und herzlich willkommen, liebe Hundefreunde, hier im Podcast. Jetzt bringt mich mein Gegenüber fast ein bisschen durcheinander. Ja, herzlich willkommen beim Hundesport-Podcast. Mein Name ist Sebastian Schäfer. Ich bin Hundetrainer und Ausbilder für Sport- und Diensthunde. Und ich habe heute einen ganz charmanten Gast, die Vivian Bauer. Stell dich doch mal ganz kurz vor.
Ja, freut mich, dass ich hier sein darf. Freut mich auch, dass ich dich schon zu einem Versprecher bringe. Ist mir fast schon eine Ehre. Genau, mein Name ist Vivian Bauer. Ich bin 18 Jahre alt, mache Hundesport mit meinen zwei belgischen Schäferhunden schon mittlerweile ein paar Jahre. Kann auch ein paar sportliche Erfolge nachweisen. Ich bin auf einer deutschen Jugendmeisterschaft gestartet. Also so ein bisschen im ganzen Jugendbereich. Durfte jetzt zu den Erwachsenen übertreten und ja, freue mich heute hier zu sein.
Das hört sich ja schon mal richtig, richtig gut an. Ja, du hast schon über so ein paar Erfolge gesprochen. Ich weiß ja nicht, ich finde es doch schon wichtig zu wissen, was sind so deine Platzierungen gewesen auf der deutschen Jugendmeisterschaft?
Da bin ich tatsächlich auf dem ersten Platz gelandet.
Also da schon mal von meiner Seite her Gratulation. Also das ist eine sehr hervorragende Leistung. Wie fühlt sich das so an, in so einem Stadion zu laufen? Also ich habe dich ja selber schon live laufen sehen. Und ich bin ja jemand, ich beobachte ja die Leute nicht nur auf dem Platz, sondern ich sehe ja auch ganz viele Sachen neben Platz. Es ist ja, wenn ich erfolgreiche Leute sehe im Stadion, ich bin ja selber jemand, ich möchte die Vorbereitung sehen. Ich will wissen, wie bereitet jemand den Hund vor? Was ist das Management so vorher? Ich habe so ein paar Kleinigkeiten vorher gesehen und ich muss sagen, du bist schon sehr professionell, auch so in deiner ganzen Art und Weise. Also man sieht dir nicht unbedingt an, dass du aufgeregt bist. Erzähl mal was darüber.
Also freut mich auf jeden Fall, wenn das den Eindruck erweckt hat. Ich muss auch sagen, dass zu dieser deutschen Meisterschaft ich am wenigsten nervös war, weil ich mir selber gesagt habe, okay, es geht danach nicht weiter. Ich möchte diese Meisterschaft genießen und es war eine unglaubliche Kulisse. Also es war ja der Sportplatz gewesen, dahinter war ein Schloss, es waren überall Berge und es war auch eine Masse an Zuschauern gewesen. Also ich hatte für mich selber den Anspruch, okay, genieße es. Und es war eine unglaubliche Ehre zwischen diesen großen Hundeführern, so diesen ganzen großen Namen auch, die schon viel, viel mehr erlebt und gerissen haben als ich, zu laufen und zu sagen, okay, diese ganzen Zuschauer gucken dich gerade genauso an wie die anderen. Und es war einfach ein unglaubliches Gefühl, überhaupt auf dem Sportplatz schon zu führen, ist schon mal was anderes als auf dem Hundeplatz und dann mit der Kulisse. Es war unvergesslich, diese Meisterschaft.
Das glaube ich dir sofort. Also man sieht das Funkeln in deinen Augen. Also geht mir selbst genauso. Also ich bin auch jemand, ich bin auch ganz ehrlich, wenn ich vor einer Prüfung, auch vor einer großen Prüfung, nicht mehr aufgeregt bin, muss ich aufhören. Also ich mag diese Aufregung, ich mag dieses Kribbeln vorher. Also das ist für mich was ganz, ganz Großes. Es war übrigens in Heching an der Burg Hohenzollern, praktisch davor im Tal. War eine Mega-Veranstaltung, Top-Wetter. Und ich habe dich ja auch laufen sehen. Jetzt mal gerade meine Frage dazu. Du hast gerade gesagt, danach geht es nicht weiter. Warum?
Weil ich als jugendlicher Starter nicht die Chance hatte, mich weiter zu qualifizieren für eine Weltmeisterschaft oder ähnliches. Also in dem Moment war meine Jugendkarriere an dem Punkt beendet. Selbst wenn ich von den Erwachsenen die besten Punkte gehabt hätte, wäre ich trotzdem in dieser Jugendkategorie gewesen und damit war halt da erstmal von der Höhe her der Meisterschaften den Deckel drauf. Natürlich war für mich dann der Anspruch, okay, danach möchte ich natürlich mit Cute noch bei den Erwachsenen weiter starten, das war mir klar. Für diese Veranstaltung wollte ich aber eine innere Ruhe haben, weil ich auch ein Mensch bin, ich stresse mich gerne so 6 Wochen vorher beginnt das schon, dann werde ich immer nervöser und auch im Training immer angespannter und dann merke ich schon, okay, wir müssen jetzt langsam aufhören, weil ansonsten würde ich Cute wahrscheinlich 20 Mal am Tag trainieren. Und auch das Gefühl dann kurz vorher, bevor man da steht, das wird alles immer schlimmer und dann geht man da drauf und es fällt auf einmal alles von einem ab. Das ist so das Gefühl, was du beschrieben hast. Es ist unbeschreiblich, das Gefühl, wenn man da drauf kommt und auch wenn man dann läuft, man ist wie in so einer Blase fast schon. Man kriegt sich mit, man kriegt den Hund mit und natürlich den Richter, aber ich glaube, da könnte sonst was im Publikum passieren, merken würde ich davon nichts. Also
ja,
Mega.
Das ist auf jeden Fall ein mega Gefühl, auch das, was du beschreibst. Also ja, ich genieße das ja selber. Mhm. Ich merke das gerade auch so, man müsste jetzt mal die Schwingung hier drin mitkriegen, wie wir uns unterhalten. Das ist einfach, ja, einfach schön. Also mir gehen da auch gerade so meine großen Meisterschaften, gerade so meine ersten großen Meisterschaften durch den Kopf, wenn du so vor einem Publikum startest. Jetzt werde ich gerade mal hier einen Aufruf machen an die Leute weiter oben, die einflussreich sind. Es wäre doch sinnvoll, auch die Jugend auf einer internationalen Weltmeisterschaft zu etablieren. Wir wollen doch die Jugend fördern. Wo seid ihr? Also Leute, die Einfluss haben, denkt mal bitte an die Jugend. Und ich glaube, ich werde das auch mal an den richtigen Stellen bei den richtigen Leuten versuchen zu platzieren. Wie lang kann man als Jugendliche starten? Bis zu welcher Altersgrenze?
In der Regel bis zum 18. Lebensjahr, zumal es auch wirklich jeder Verband unterschiedlich regelt. Also die einen sagen, das zählt das Geburtsjahr. Letztes Jahr war es bis 2005 gewesen, da bin ich auch geboren. Die anderen sagen wirklich bis zum 18. Geburtstag. Und da haben halt die einen die Arschkarte, die im Januar Geburtstag haben, und die anderen, die im Dezember Geburtstag haben, haben halt Glück. Aber in der Regel sagt man das 18. Lebensjahr, also quasi bis zum 19. Geburtstag, oder man schreibt ein Geburtsjahr fest. So wurde es bisher geregelt, wie ich das kannte.
Sollte das eigentlich auf 21 hochsetzen, finde ich.
Ja.
Also ich finde 18, das ist so, ja, bis zu dem Alter bin ich noch wenn mein Hund mal nicht, also wenn, ich musste mal über den Berg zum Hundeplatz fahren, habe ich manchmal, wenn ich meinen Hund nicht so auspowern wollte, normal bin ich mit dem Fahrrad normal hingefahren, und wenn ich den aber nicht so auspowern wollte, habe ich dann immer hinten einen Wagen gesetzt, da habe ich so einen Bollerwagen hinten dran gehabt. Und ja, da musste er ja drin sitzen, und dann bin ich so zum Hundeplatz gefahren. Ich denke, sowas sollte man vielleicht auf 21 hochsetzen, um der Jugend schon einfach auch eine Chance zu geben. Man sollte natürlich auch eine gewisse Reife haben. Und ich denke, so mit unter 21 sich so bei dem Erwachsenen etablieren, das ist schon schwierig. Wäre zum Beispiel auch was für die FNBB-WM, vielleicht auch pro Land einen jugendlichen Starter mitzunehmen. Fände ich sehr, sehr gut, wenn man sowas macht. Vor allen Dingen, wenn man schon die Ersatzstarter mit starten lässt, warum denn nicht einen Jugendlichen?
Lieber dafür. Auf jeden
Fall. Also ich bin ja da eh sehr, sehr dafür. Ja, die große Frage, wie bist du zum Hundesport gekommen? Das würde mich ja mal brennend interessieren. Vor allen Dingen so jung und dann schon so erfolgreich.
Tatsächlich hatte meine Mama eine Hundeschule, beziehungsweise hat in einer Hundeschule gearbeitet, und dort durfte ich, seitdem ich 4 Jahre alt bin, mit rumrennen. Und so bin ich in dieses ganze Familienhunde ausbilden, dass es im Alltag klappt, halt so reingewachsen. Und irgendwann stand ich so mit 10, 11 an dem Punkt, dass ich mir gesagt habe, okay, ist zwar schön und gut, also ein bisschen langweilig ist es schon. Man kann ja auch ein bisschen mehr machen. Und wir hatten halt damals die Möglichkeit gehabt, wir hatten befreundete Hundesportler, die mich so ein bisschen in ihre, ich sag jetzt mal, Kreise aufgenommen haben. Und dort gab es damals eine Trainerin, die einen, ja, 7-jährigen Mali hatte, der schon ausgemustert war, der auch EGP gemacht hat. Und ich durfte mit dem Hund am Anfang beispielen. Ich war so nach dem Training diejenige, die diesen alten Hund, der ausgemustert war, noch halt bespielen durfte. Und dann habe ich halt, ne, gefragt, okay, darf ich auch mal ein bisschen Fußlauf machen, ein bisschen Sitzplatz? Und naja, habe mich da so durchgearbeitet und habe nicht gemerkt, dass ich beobachtet wurde. Und auf einmal kam diese Trainerin damals zu mir und sagte, du kannst diesen Hund führen. Und dann durfte ich sie noch ein Jahr lang führen. Wir sind zu einer Landesmeisterschaft gestartet, wurden dann noch Landesjugendmeister. Und dann kam natürlich auch sehr, sehr schnell mit 13 dann der Wunsch, ich will einen eigenen Mali. Und naja, nach viel Diskussion mit meinen Eltern und berechtigten Ängsten durfte dann eben Cute einziehen, und damit war dieser Weg in den Hundesport quasi geboren.
Ich sehe das, nee, ich bin ja eh jemand, ich bin sowas, wenn man das kontrolliert macht, auch mit dem belgischen Schäferhund, bin ich ja nicht unbedingt derjenige, der da dagegen spricht. Ich sehe das selber kritisch, bin ich ganz ehrlich. Aber wie ist so die Selektion und die erste Zeit der Betreuung gewesen, dass man wirklich gesagt hat, man traut dir einem Hund zu? Also das würde mich jetzt wirklich mal interessieren.
Wir hatten damals durch diese alte Hundeschule immer Ausbildungshunde gehabt. Mhm. Das waren unter anderem Familienhunde, die resozialisiert werden sollten. Für 6 Wochen kamen die zu uns und wir mussten die ausbilden. Aber auch manchmal hat sich dieser alte Chef Welpen geholt. Schäferhunde, ja. Riesenschnauzer, Rottweiler, wir hatten alles zu Hause und Mallis. Und die sollten frech groß werden, die sollten einfach nur bei uns aufwachsen und sind dann wieder zu ihm zurückgegangen. Und naja, man probiert sich ja dann schon mal heimlich aus. Und da hat mir eigentlich dann dieser Malli das halt total angetan. Und da war ich halt auch diejenige, die halt dann entsprechend im Alter gesagt hat, okay, ich gehe mit dem Gassi, ich beschäftige mich mit denen. Und dann am Ende durch diesen Hund, den ich dann führen durfte, die kam dann noch ab und zu mir nach Hause für so Wochenend-Übernachtungsparty. da muss ich mich ja auch voll und ganz drum kümmern. Und dadurch bestand quasi gar nicht die Angst von, okay, kümmere ich mich denn noch ewig drum, weil dieser Traum einfach schon so lange dastand.
Das hört sich richtig gut an. Klar, wenn man natürlich so einen Background hat, ist es natürlich einfach oder relativ einfach zu sagen, ja, du bekommst so einen Hund. Das ist natürlich, denke ich, auch so ein bisschen zweischneidiges Schwert. Man hat ja natürlich dann auch nicht immer bloß Interessen Hund. Und ich kenne ja auch viele aus meinem Bekanntenkreis, wo die Kinder auch so sagen, ja, ich möchte doch Hundesport machen, aber es gibt ja auch so, noch so andere Sachen im Leben, also so Disco, Jungs und so weiter. Das kommt ja alles dazu, also das kann man ja auch nicht ganz verheimlichen. Wie hast du da so die Parallelen gefunden dazu? Oder sagst du so, das gehört alles zu meinem Leben dazu und auch das, was ja Disco, Party, weggehen, aber trotzdem nächsten Tag ist der Hund dran?
Also es ist so eine Mischung aus beidem tatsächlich. Für mich hatte der Hundesport immer Priorität gehabt und oberste Priorität war Cute. Und natürlich bin ich mal mit Freunden abends rausgegangen und war unterwegs. 90% der Zeit war aber Cute dabei. Ich habe sie einfach mitgenommen. Ja. Dann am Freitagabend nach dem Training kann die ja mitkommen, schläft sie wenigstens nach dem Bett ruhig.
Hast du die dann mit in die Disco genommen und die hat dann schön drin, nee, schön das drin Papula-Rasa gemacht?
Das zum Glück nicht. Ich wohne witzigerweise auf dem Dorf, da waren die Dorffeste eher angesagt, okay, bis zu einem gewissen Punkt. Und witzigerweise, ich war, glaube ich, in meinem ganzen Leben bisher einmal in der Disco gewesen. Okay. Und an dem Abend hatte dann Papa Hundedienst gehabt und hat mir 5-mal geschrieben, oh mein Gott, der Hund hat geatmet, geht's ihm gut? Und somit ist es, mittlerweile sind die Prioritäten auch so drauf gelandet, dass ich mich voll und ganz auf die Hunde konzentriere und natürlich mir bewusst auch Zeit nehme für andere Dinge, was auch wichtig ist. Aber trotzdem, das bleibt halt Priorität Nummer 1. Und wenn ich jetzt wie abends, zum Beispiel heute ist ein Freitagabend, ich gehe heute nicht mehr in die Disco. Ich muss morgen früh hier sein, muss perform und on point sein und das Frühstück pünktlich präsentieren. Und deswegen sage ich mir, okay, dann verbringe ich den Abend lieber auf dem Hundeplatz.
Das ist schön. Also das hört sich richtig, richtig gut an. Ich habe das ja alles parallel gemacht. Also ich habe mich ja, wie soll ich sagen, ja, ich habe Party gemacht, da mussten die Eltern morgens rausgehen. Bin ich ganz ehrlich, war ein Familienhund. Mein erster Hund war ja ein Dalmatiner. Ich habe es ja schon ein paar Mal erwähnt. Da haben sich meine Eltern drum gekümmert. Ich hatte nicht das Glück, dass ich einen Gebrauchshund bekommen habe. War, glaube ich, auch zu dem Zeitpunkt damals besser so. Und ich habe damals, ich komme ja noch ein bisschen aus einer anderen Hundeausbildung. Ja, da hast du statt eine Beißwurst, hast du einen Hammerstiel bekommen. Hat man ja schon mal im Podcast mit dem Dennis, hatte ich da schon mal so ein paar Sachen erzählt. Man muss es wirklich so schlimm sagen, wenn ich da, man ist natürlich auch sehr geleitet von den Leuten, die auf dem Hundeplatz sind. Und da war der Hund einfach damals, hat man gesagt, das ist ein Sportgerät. Wenn er nichts taugt, wird dann die Polizei verkauft und dann kommt nächster her. Die Zeiten haben sich ja meiner Meinung nach geändert. Wie siehst denn du das?
Also ich glaube, es gibt immer noch schwarze Schafe-Vereine, ne? Die gibt es immer. Aber auf jeden Fall hat sich die ganze Ausbildung sehr modernisiert. Es wurde vieles überdacht, auch vor allem mit dem neuen Tierschutzgesetz wurden viele Dinge auch einfach auf einmal angesprochen, die vielleicht vorher einfach Tabuthemen waren. Und das hat sich insoweit gewandelt, dass man sich halt Gedanken macht, welche Wege gibt es denn, um einem Hund die Dinge positiv beizubringen, ihm trotzdem mitzuteilen, okay, das fand ich vielleicht nicht in Ordnung, aber ohne dem Hund irgendwie Schmerz und Leid hinzuzufügen. Und es gibt mittlerweile, finde ich, viele lebende Beispiele dafür, dass das funktionieren kann und dass sie halt auch trotzdem hochstarten können, dass man das alles gar nicht braucht, weil auch auf Ausstrahlung und der Spaß auch viel, viel mehr Wert gelegt wird.
Vor allen Dingen auch mal so die, das Beginn des Trainings einfach mal unter die Kontrolle stellen, die sich der Hund selber beibringt. Das ist ja so ein ganz großer Punkt. Und ich habe ja heute mal dein Training so beobachtet. Der Hund ist schön on fire. Mhm. Gefällt mir sehr gut. Er hat zwischendrin auch immer die Phasen, wo der einfach mal so dich ganz normal ansieht und gar nicht. Viele würden sagen, da würde so die Grundspannung fehlen. Ich finde das aber schön für einen jungen Hund, der sich dann auch mal zwischendrin hinsetzen kann, wo du dich neu sortierst, Beißwurst versorgst,
ja,
dich mit Leberwurst wieder neu einpuderst. Ja, die Vivian hatte vorher hinten so ein bisschen Nassfutter, Trockenfutter, was war das?
Genau, ich hatte Nassfutter.
Hinten am Gürtel. Und da habe ich nur auf dem Platz gefragt, ob sie sich, da darf auf keinen Fall ein veganer Freund bei ihr einziehen. Und ja, die kommt frisch mit Leberwurst eingeschmiert nach Hause. Ja. Deswegen war ein sehr schönes Training zu sehen, die Sequenzen. Und was mir auch sehr gut gefällt, mit Malte dieses Arbeiten im Team. Also ich finde das, gerade mit Jugendlichen arbeiten, das kann, glaube ich, auch nicht jeder.
Ja.
Weil halt viele Sachen, so sehe ich das manchmal ganz oft, so, ja, das haben wir schon immer so gemacht, das wird auch so gemacht, ist, glaube ich, bei euch hier nicht so. Also da ist dann, wird schon sehr individuell drauf eingegangen. Ich habe das auch an der deutschen Meisterschaft gesehen, wo der Malte bis zum Schluss neben dir stand und auch so dich betreut hat.
Hm.
Ich habe ja selber ein Ziehkind, die Miri, die ist auch in deinem Alter.
Hm.
Das gehört für mich dazu. Also ich musste selber auch, und ich habe selber bei mir im Training 3 Jugendliche, auch so in deinem Alter, so um die 18 rum, plus minus. Ja, so wie früher kann man mit denen nicht mehr reden. Das geht nicht ganz so. Wie ist denn das da bei euch auf dem Platz? Weil auch, vor allen Dingen, wenn man nicht einer Meinung ist oder du Sachen anders siehst im Training.
Also das Schöne ist, wir können halt über alles echt offen und auch frei reden. Und wir haben uns auch schon mal auf dem Platz gegenseitig angezickt. Das ist auch passiert. Da waren wir so einer gegensätzlichen Meinung, dass ich habe ihn angebrüllt, er hat mich angebrüllt und danach war es geklärt und wir haben uns danach in Ruhe zusammengesetzt und geredet. Und mittlerweile sind es 4 Jahre, die wir zusammen trainieren. Und das merkt man, da passt die Kommunikation, auch wenn wir zusammen Schutzdienst machen. Da reicht ein Fingerzeig und ich weiß zu 100%, was er von mir will und was er denkt. Und wir können uns nach dem Training, wir setzen uns sehr oft zusammen. Ich trainiere zum Beispiel auch mit seinem Hund, weil er Helfer ist. Und wir setzen uns danach zusammen und reden darüber, was ist passiert, was können wir verbessern. Ich darf Ideen mit reinbringen, zum Beispiel mein junger Hund Amigo. Der ist der Hauptteil der Ausbildung auf meinem Mist gewachsen, weil er sagt, ich unterstütze dich gerne da drin und wenn du Ideen hast, dann bring sie mit ein. Und wenn du damit gegen die Wand fährst, dann ist es ja auch dein Brot. Und wenn er was doof findet an meinen Ideen, dann sagt er das auch sofort. Und wir können das auch so lange diskutieren, bis wir zu einer Lösung kommen und finden, okay, so wird dann am Ende der beste Weg sein. Weil das wollen wir ja. Wir wollen ja einen Hund haben, der Spaß und Freude an der Arbeit hat und wir nicht frustriert vom Platz gehen. Also ich sage gar nicht, ich will damit irgendwo auf einer Weltmeisterschaft starten, sondern am Ende des Tages möchte ich, dass ich glücklich mit meinem Hund arbeiten kann. Und wenn sich so eine Sachen ergeben, dass ich irgendwo mal hochstarte, dann ist es das i-Tüpfelchen.
Richtig. Der Spaß darf nie zu kurz kommen. Ja. Es fängt immer erst mal mit dem Spaß an. Das ist ganz, ganz wichtig. Ich habe ja da einen riesengroßen Respekt davor, dass man dich auch so, dass man dich so arbeiten lässt. Also ich finde das sehr, sehr schön. Mir fehlt das manchmal selber so ein bisschen. Bei mir verlassen sich die Leute immer so auf mich. Das ist auch mein, da muss ich auch ein bisschen immer an mir arbeiten. Bin ich gerade ein bisschen selbstkritisch, also ich nehme den Leuten sehr viele Entscheidungen ab. Ich muss die Leute auch mehr Fehler machen lassen. Also ich finde das richtig, auch die Einstellung, die der Malte hat, zu sagen, mach mal die Fehler, dass du draus lernst. Wenn ihr euch angezickt habt, ist das vor großen Meisterschaften immer gewesen?
Meistens ja.
Ja.
Es ist wirklich so ein Anspannungsding. Ich bin dann einfach gereizt. Aber er weiß es auch. Er stellt sich dann drauf ein und dann kommen wir mit klar.
Das kenne ich irgendwoher. Das ist 8 Wochen vor der WM. Da sagen meine Trainingskollegen, also die mich... Der innere Kern, die sagen dann auch immer, redet einfach nicht mit dem Basti. Der ist vor der WM, da brauchst du 8 Wochen kein Bitte und kein Danke mehr erwarten. Also das Training läuft immer respektvoll ab, das ist ganz wichtig. Ich wünsche euch auf jeden Fall noch ganz viele gemeinsame Jahre und es ist wichtig, dass man respektvoll miteinander umgeht und auch mal andere Meinungen respektiert. Noch eine andere Frage dazu, weil du gerade auch schon deine eigenen Ideen einbringst. Weil ich sehe das ganz oft in vielen Vereinen, wo dann gesagt wird, die jungen Leute, nein, ihr dürft nicht auf Seminare anderer gehen oder ihr dürft das nicht besuchen. Wie ist das bei euch?
Also in dem Moment, wo ich mit Malte über alles rede, ist er auch mit allem fein. Was er oder was wir beide auch doof finden, wenn man so eine Hinterhältigkeit macht, so ich war übrigens beim Seminar und habe 20 neue Ideen, sondern ich war jetzt auch auf mehreren Seminaren schon gewesen, er wollte meistens auch mitkommen. Ja. Da gibt es ja auch so coole Angebote, dass meistens ja auch Jugendliche kostenlos kommen dürfen. Das ist ja so ein bisschen, was ja auch aktuell im Kommen ist. Und da nimmt er auch total gerne Ideen mit oder sagt, okay, frag mal unterschwellig für meinen Hund das und das. Und am Ende des Tages, wenn ich neue Ideen mitbringe, setzen wir uns auch hin und reden drüber. Und wenn auch Ideen kommen, und das passiert ja häufig, meistens kommt man nach dem Seminar und möchte das ganze Training umstellen, setzen wir uns hin und überlegen, okay, was ist wirklich sinnvoll? Was brauchen wir denn? Was ist eigentlich das Problem? Und wie können wir dann daran weiterarbeiten? Und das ist auch wirklich das, was ich dran schätze. Es wird weder konsequent abgelehnt, noch wird alles eins zu eins übernommen meiner Euphorie, sondern wir diskutieren wirklich darüber, okay, was brauchen wir, was macht Sinn, wonach können wir trainieren, und das ist halt echt angenehm.
Das ist so schön, dieses selbstkritische Reflektieren. Ach, das, ich liebe das ja sowas. Also auch meine Leute dürfen, ich finde das immer gut, wenn die sich mal ein paar andere Sachen angucken. Die kommen dann manchmal so mit Aussagen zurück, wo ich so ein bisschen immer mit dem Schmunzeln sehe. Egal, möchte ich jetzt gar nicht viele Worte verlieren. Ich finde es aber total toll, dass ihr über den Tellerrand schaut und einfach auch die Sachen für euch guckt, was könnt ihr für euch ins Training etablieren und was nicht. Und gar nicht anfangt, alles über den Haufen zu werfen. Das finde ich ja immer richtig, richtig gut, wenn man so mal ja, die Sachen punktuell mitnimmt. Wenn es Sachen gibt, die ihr nicht versteht, trainiert ihr die dann trotzdem oder sagt ihr, das lassen wir dann lieber sein oder machen wir uns nochmal schlau?
Es kommt drauf an, also es gab mal eine Sequenz, da hatten wir Probleme mit dem langen Gang gehabt und da haben wir dann nochmal nachgefragt, beziehungsweise haben die Sache auch so lange durchgekaut, bis wir gesagt haben, okay, weil ich finde, nur wenn die Sache für uns Sinn macht, kann ich sie irgendwie dem Hund auch übermitteln.
Definitiv.
Als wenn ich dann irgendwas mache, und dann haben wir natürlich unsere Variante so gemacht, dass wir es verstanden haben, auch den Sinn verstanden haben, und ich hatte persönlich das Gefühl, dass mein Hund das dann auch viel besser verstanden hat. Und das ist, glaube ich, auch wichtig, wenn man dann auch, ansonsten kann man ja gar nicht einschätzen, okay, war das jetzt gut, war es jetzt schlecht, sollte das so sein? Ja. Gerade wenn man halt so komplett fremde Philosophien übernimmt, viele Trainer gibt es ja, die komplett ihr ganzes Trainingsprogramm da auspacken und sagen, nur so ist es richtig, und dann stehst du da und denkst dir, okay, mein Hund macht das jetzt aber irgendwie anders als der Beispielhund. Was mache ich jetzt, so, wenn man es nicht verstanden hat?
Ich würde Leuten zum Beispiel nie ein Trainingssystem verkaufen. Und wenn mich jemand fragt, nach welchem System hast du deine Hunde trainiert, muss ich immer eins sagen. Jeden Hund individuell anders. Und das viele. Ich bin schon ganz gespannt. Ich bin ja bei euch auf Seminar jetzt das Wochenende. Ich hoffe, dass du morgen bei der Theorie dabei bist. Und da bin ich echt auf deine Meinung gespannt.
Ja.
Ich bin ja da, ich höre mir auch gerne Kritik an, weil mir ist auch wichtig, dass ich mich verbessere. Und ich werde sehr viele Beispiele auch aus anderen Trainingssystemen bringen, weil mir ist ganz wichtig, das System, es gibt ganz viele erfolgreiche Systeme, die passen aber nicht auf jeden Hund.
Ja.
Und das ganz große Problem, was ich bei diesem System sehe, ist, dass es von ganz vielen Leuten nicht verstanden wird. Und da ich habe da von einem meiner, als ich noch im normalen Berufsleben war als Angestellter, habe ich von einem meiner Mentoren einen richtig guten Spruch gelernt. Wer es kopiert, hat es nicht kapiert. Du musst jedes System verstehen.
Ja.
Wenn du es nicht verstehst, lass es sein. Wenn du eine Frage hast zu irgendwas, mach's nicht. Trainier es erst, wenn du es verstanden hast. Ja, Faszination Schutzdienst. Warum Schutzdienst? Ich kenne ja viele Jugendliche, die in den Hundesport gehen, und die sagen dann, na, ich möchte dann lieber so Agility oder Obedience oder irgendwie ja, dieses Frisbee.
Ja. Yeah.
Doch, schieß mich tot, spring hoch. Erzähl mal, warum Schutzdienst?
Es ist einfach diese Kombination aus 100% Gehorsam, 100%igem Achte auf mich und guck, was ich sage, und gleichzeitig aber auch dieser Wechsel zu interagiere mit dem Helfer, bleib aber immer ansprechbar. Du hast mal zu einer lustigen Challenge eingeladen, wo wir revieren sollten und der Helfer unten stand und mit der Peitsche peitschen sollte. Und Cute hat sich lenken und leiten lassen. Und das war für mich so dieses, hätte ich in dem Moment einmal schnell gesagt, hätte in ihr alles umgeschlagen, sie wäre zum Helfer gerannt und hätte es gemacht. Und das ist so dieses, man kann diesen Hund so schön führen und den so toll handeln. Und es ist einfach dieses Umschlagen in dem Moment und auch diese Ausbildung. Ja. Das sind so viele, man denkt, ja, beißen können sie alle, lässt sie mal ein bisschen beißen und ein bisschen aus, können wir doch. Aber es ist so komplex und auf so viele auch Emotionen vom Hund muss geachtet werden. Was muss er in welchem Moment wie fühlen, damit es auch das, dass er das am Ende auch rüberbringt.
Ja.
Und das ist so komplex und es macht einfach einen Riesenspaß, weil man auch, finde ich persönlich, wenn ich zum Schutzdienst gehe, man merkt schon, in mir kommt das Adrenalin hoch und man ist ja auch in dieser Situation dann drinne. Wenn der Hund dann da bellt, steht man dahinter, gefühlt bellt mental mit. Das ist einfach so ein Stimmungsding und das liebe ich total.
Geil, das hört sich richtig an. Zu der Challenge gibt es noch ein Video von mir und ich habe das noch nicht veröffentlicht. Muss ich zu meiner Schande gestehen. Habe ich ein YouTube-Video gemacht, ist allerdings gerade in meiner... Ja, ich hatte jetzt geschäftlich sehr viel zu tun. Ich kürze es ab. Und ich bin ganz ehrlich, ich habe es total verpennt, hochzuladen. Aber das kommt noch. Ich suche das gleich raus und gucke, dass das nächste Woche direkt online geht. Und Chapeau, was du da in kürzester Zeit eigentlich so auf die Beine gestellt hast. Vor allen Dingen mit diesem Gehorsam. Du bist ja letzte Woche am DMC-Championat gewesen.
Ja.
Die Frage: Hast du meine Vorführung gesehen?
Ja, die habe ich gesehen.
Was sagst du dazu? Es ist natürlich, ich denke, ein ganz anderes Laufen vom Hund. Ich habe ja auch einen ganz anderen Typ Hund. Ich habe ja einen sehr nervenstarken Hund. Wie siehst du diese Arbeit? Mich würde das einfach mal interessieren.
Also ich finde, dass dieser ganze Sport auch viel natürlicher ist. Also das ist das, was mich persönlich auch an diesem ganzen IGP-Sport so stört. Es ist halt alles gestellt. Und wenn du es zu oft machst, weiß der Hund, was kommt.
Ja.
Natürlich weiß Cute, dass nach dem Abrufen der Weg zur kurzen Flucht kommt und dann immer dasselbe passiert. Und wie oft sind halt die Prüfungen bei euch unterschiedlich oder viele verschiedene Übungen?
Immer.
Und zeig mir einen IGP-Hund und da hört es bei mir auch auf, der wäre auf dem Weg zum Helfer mit einem einzigen Wort umdreht und zurückkommt. Und das ist echt nochmal so ein Level. Mir war dieser Sport natürlich vorher schon mal gehört, aber eher unbekannt. Das ist natürlich eine absolute Kontrolle. Das kann man gar nicht auch mit diesem IGP-Sport vergleichen. Das ist ja nochmal ein ganz, ganz, ganz anderes Level und auch nochmal ein Riesenrespekt, als man das in live gesehen hat. Auch das muss ich jetzt mal kurz beschreiben. Du kamst herauf und hast den Hund abgelegt. Und dann wurde erstmal genüsslich der Platz aufgebaut. Dann wurden der Tunnel ausgekramt und noch das hingelegt.
Der Helfer rannte die ganze Zeit
genau,
mit rum.
Genau. Währenddessen hast du mit dem Kissen irgendwie werfen gespielt. Dann wurde die Bänke. Dann hat der Helfer sich warm gemacht. Und dieser Hund lag da einfach. Und lag entspannt, guckte sich die Gegend an.
Ohne Halsband, ohne Leine.
Ja, im strömenden Regen.
Ja.
Und war einfach tiefenentspannt. Dann hast du da noch die Geruchsgegenstände rausgepackt. Der lag da einfach. Auch wenn du gesagt hast, so, wir starten jetzt, dann wurde gestartet. Und dann war der da konzentriert dabei. Und wenn es wieder hieß, leg dich kurz hin, dann wurde er wieder runtergefahren. Und das kann man mit keinem IGP-Hund machen. Und das ist so, also ich war selber so überrascht oder so positiv, was der Hund da einfach umschalten kann, wo hundertprozentig Kontrolle drauf ist und der trotzdem noch Bock hat an der Arbeit.
Ja, und das eine Dreiviertelstunde lang. Mhm. Ich vergleiche natürlich immer so ein bisschen das IGP, das ist die Pflicht und das Monitoring ist die Kür. Es ist ja, bei uns ist ja alles flexibel und bei uns heißt es halt Unterordnung, Sprünge, Schutzdienst in der höchsten Prüfungsstufe, Dreiviertelstunde arbeiten. Mhm. Und da wirst du nie einen Hund dazu bekommen, dass der die Dreiviertelstunde on fire neben dir läuft. Das geht nicht. Oder ist sehr, sehr schwierig. Wie siehst du den Schutzhundesport in der Zukunft?
Hoffentlich ein wenig entspannter oder flexibler. Also ich finde, dass sich gerade dieser ganze Sport im IGP-Bereich in eine falsche Richtung entwickelt. Da ist aktuell höher, schneller, weiter. Und je schlimmer und geisteskranker er in den Ärmel springt, desto besser ist es. Und je mehr er technisch an der richtigen Position verbellt, desto schöner ist es, wo ich sage, das hat halt für mich nichts mehr mit einem natürlichen Verhalten zu tun. Und die Hunde bringen auch nichts mehr rüber. Also ich hoffe mir persönlich, also ich befürchte, dass es in eine andere Richtung geht, aber ich hoffe für die Zukunft, dass wir zurückkommen zu den Hunden, die sagen, ich setze das ein, was ich körperlich habe. Und auch wenn ich auf der Ärmelseite vielleicht belle, aber da alles reinstecke und dem wirklich vom Gefühl her dem Helfer gebe, beweg dich oder du hast ein Problem, dann finde ich, hat der genauso viele Punkte verdient wie ein schneller Mali, der den einfach im langen Gang umrennt. Und das ist halt für mich nicht mehr Sinn der Sache und vor allem auch mehr Flexibilität im Schutzdienst.
Ja.
Warum kann der Richter denn nicht sagen, bleib mal jetzt stehen, mach mal jetzt das aus und jetzt rennst du aber nochmal 30 Schritte weiter?
Ja.
Warum müssen das festgeschriebene Übungen sein? Die Hunde lernen mitzudenken. Der Helfer stellt ein und die spucken schon aus, wo ich sage, ich finde, das hat den Charakter vom Schutzdienst verloren langsam.
Ich schmunzel gerade so ein bisschen. Du sprichst mir da ein bisschen aus dem Herzen.
Das ist wie also, die Streife nach dem Helfer ist eigentlich ja. Das beste Beispiel. Warum steht denn der Helfer nicht mal in der 4 oder in der 5? Warum muss der in der 6 stehen? Das hat doch nichts mehr damit zu tun. Wir trainieren den an, reinzugucken, damit wir volle Punktzahl bekommen. Ja. Aber der Hund guckt dann nicht rein, weil er den Helfer sucht.
Ja. Ja, jetzt kommt die letzte Frage. Wenn du die Möglichkeit hättest, was würdest du im IGP-Programm ändern?
Tatsächlich genau das. Also, dass der Helfer vorher zufällig in einem Versteck drin steht. Ja, wenn man Glück hat, ist es halt dann das zweite Versteck und wenn man Pech hat, ist es das vierte. Dass Übungen flexibler angepasst werden, dass vielleicht auf das eine aus verzichtet wird und das andere dann wieder gemacht wird, dass einfach der Schutzdienst mehr Charakter bekommt von einem wirklichen Schutzdienst. Ja, wir müssen da keine 20 verschiedenen Übungen noch mit zubauen, wo ich sage, okay, man kann es alles in einem Rahmen lassen, aber wo ich sage, es sollte auf jeden Fall mehr Abwechslung bekommen und dasselbe am Ende des Tages auch in der Unterordnung. Das ist dasselbe, höher, schneller, weiter. Der Hund soll wie ein Beknackter über die Hürde springen und wieder zurückspringen. Da wird der Körper gar nicht beachtet.
Ja.
Da soll der 40 Kilo Mali-Rüde genauso schnell sein wie die 20 Kilo Mali-Hündin, bei der Kopf aber auf dem Boden hängt, wenn sie das Kilohölz trägt.
Ja.
Und das ist halt A, nicht fair, dass die körperlichen Grundvoraussetzungen vom Hund beachtet werden und es geht halt in eine, finde ich, gesundheitlich schwierige Richtung, wenn weiter übertrieben wird mit höher, schneller, weiter und immer mehr und Hauptsache völlig geisteskrank dadurch.
Also bei uns ist ja der Hochsprung 1,20 Meter hoch. Der Chap hat immer unterm Hochsprung mindestens so 10 cm Luft runter. Auch noch mit seinen 7,5 Jahren. Und er wiegt Kampfgewicht so zwischen 44 und 42 Kilo. Man hat mich mal gefragt, warum so ein Hund so springen kann. Also das Monitoring-Reglement habe ich vorgestellt, die PO an der Tagung. Und da haben mich das Richter gefragt, wie das sein kann. Und warum der Hund da so springen kann. Dann habe ich denen genau eine Antwort gegeben. Weil wir dem Hund nicht im Kopf rumbohren. Genau dieses höher, schneller, weiter. Mich stört zum Beispiel, und das hast du ja auch schon ein Stück weit erwähnt, diese 20 Kilo Mali-Hündin verglichen mit dem 40 Kilo Mali-Rüde. Ich treibe das Ding aber noch ein Stück weiter. Wir vergleichen ja ganz oft Äpfel mit Birnen. Wir haben ja auch noch andere Rassen dabei.
Ja.
Und ich finde, wir sollten mal, wenn wir mehr Priorität, das ist auch das schöne Monitoring, es liegt ja die Priorität auf der Übung, das richtige Ausführen der Übung, dann würden auch ganz andere Hunderassen eine größere Chance bekommen, vorne mitzuspielen, weil er wirklich die technische Ausbildung an der Übung das ist und nicht unbedingt die Ausstrahlung, Geschwindigkeit und Performance, dann würden die auch ganz groß wieder eine ganz andere Bedeutung bekommen.
Ja.
Ich führe ja selber gerade einen Rottweiler und da haben ja viele schon gesagt, wir sind mal gespannt, wie weit du mit dem Hund kommst. Und man sieht es ja auch im Monitoring, es werden auch Riesenschnauzer im Monitoring geführt, auch Dobermänner sieht man gerade wieder. Auch Rottweiler habe ich schon gesehen, gerade Frankreich. Und ich habe mich da selber auch so ein bisschen beeinflussen lassen. Und mittlerweile muss ich sagen, so schwer ist das nicht. Klar, es gibt ein paar Abstriche, gerade was die Ausdauer bei der Hitze angeht, da sind dann halt die Molosser tun die sich schwerer. Aber ich finde, der Hund tut sich in der Übung gar nicht so schwer mit denen. Also was ich jetzt bis jetzt trainiere, ist jetzt 6 Monate alt, das sieht richtig gut aus. Also ich habe ja da richtig, richtig Spaß dran. Und genau dieses würde mir eigentlich sehr gut gefallen, wenn Übungen in den Sport mit reinkämen, wo einfach so ein bisschen mehr Individualität drin wäre.
Ja, auf jeden Fall. Ja. Wenn da auch ein Tempo von einem Rottweiler und einem Malli verglichen wird, naja.
Das geht nicht, das kannst du nicht miteinander vergleichen.
Die geben beide ihr körperlich Bestes.
Ja.
Aber das sieht halt einfach unterschiedlich aus. Und natürlich habe ich auch Rottweiler über Hürden fliegen sehen mit weiß ich nicht wie viel Abstand. Naja, aber dann war der Weg zur Aufnahme halt ein bisschen langsam. Und der Rückweg könnte auch eine Idee schneller sein.
Ja.
Wo ich mir denke, warum eine Idee, wenn er wirklich, das Ding muss noch bremsen, bevor es sich überschlägt.
Richtig.
Er muss das Holz nehmen, beschleunigen, um wieder einen starken Absprung zu schaffen. Und sowas wird dann gar nicht erwähnt und gewertschätzt. Und das ist halt schade.
Ja, definitiv. Du sprichst mir aus dem Herzen. Richtig schön. Ja, wir haben eine richtig schöne Podcast-Folge aufgenommen. Bevor wir zum Schluss kommen, darfst du noch was sagen? Hau mal was raus, mach noch ein bisschen Werbung für dich. Instagram-Kanal, TikTok, YouTube, hau mal raus. Du hast ja auch einen eigenen Podcast, habe ich gehört.
Ja, mittlerweile neu angefangen. Wir haben uns inspirieren lassen, wo es aber viel um so Familienhundethemen geht. Also dein Hund zieht an der Leine. Welche Hintergründe hat es? Ne, so ein bisschen, wie kann man daran arbeiten? Sowas alles. Ansonsten, ich glaube, viele bringen uns beide fast schon mit in Verbindung. Ich will gar nicht wissen, wie viele gleiche Follower wir haben, weil irgendwie durch Hundesport da doch viele dann auch überspringen. Ansonsten Kanal Viberdog, schaut gerne mal vorbei. Ich freue mich über jeden. Gibt's spannende Tipps und Tricks in Richtung Hundesport, aber eben auch normale Ausbildung. Und da freue ich mich über jeden neuen. Und ansonsten auch jeder, der den Podcast hört. In meinem Link in der Biografie findet ihr auch alle Podcasts verlinkt. Vielleicht ist da ein spannendes Thema mit dabei für den einen oder anderen. Manchmal sitzt man vor einem bestimmten Problem, guckt rein und denkt sich, das ist es.
Genau. Ich freue mich auf jeden Fall. Mach bitte weiter so. Bleib so, wie du bist. Lass dich nicht verbiegen, auch wenn es unangenehm wird. Und glaub mir, es wird ganz oft unangenehm werden.
Mhm.
Ja, das möchte ich zum Abschluss sagen. Mich hat es riesig gefreut, dass du da warst, dass du mir ein kurzes Interview gegeben hast. Ich freue mich jetzt auf ein schönes Seminar bei euch.
Auf jeden Fall.
Und ja, wir gehen jetzt Currywurst mit Pommes essen. Dann, ich bedanke mich. Meine Hunde-Community, bleibt gesund, habt Spaß mit eurem Hund. Euer Basti und die Bibi.
Und die Bibi.
Ciao.